Ich finde auch das Geräusch gut von Klebeband, wenn es abgerollt wird. Einfach als neues Intro.
Mach dich das an?
Nee, einfach nur.
Weckt es Erinnerungen in dir?
In dir? Ich habe mit sowas noch nicht experimentiert.
Boah, das war richtig gut.
ASMR.
Das hat man gehört. Das war fett ASMR. Mir ist aufgefallen.
Max spuckt kleine Stücke Klebeband.
Ja,
durchs Zimmer.
Weil ich habe das
willkommen so bei Männerkitsch.
Unfassbar maskulin habe ich das Klebetape abgebissen, anstatt eine Schere zu nehmen, die einen Meter hinter mir auf meinem Schreibtisch ist.
Es wird sein, als hätte die Apokalypse angefangen und ihr werdet von Frauen überflutet werden und aufgegessen.
In der heutigen Folge sprechen wir über Gemischtes.
Gemischt, ein Kesselbuntes.
Es ist ein Kesselbuntes Männerkitsch heute.
Wir haben viele Sachen durch Corona und durch unsere vierwöchige sogar Beschäftigung mit dem Männerwelten-Video, haben wir viele kleinere Themen so liegen lassen, die so nebenbei gelaufen sind und die aber nicht ganz unser Fokus waren, und deswegen machen wir jetzt eine Folge und räumen auf.
Ja. Ich finde es so ein bisschen schwierig, so jetzt als Voreinleitung zu sagen, wir haben viele kleine Dinge liegen lassen, weil wir zum Beispiel auch
Dinge
über
liegen lassen.
Black Lives Matter reden wollten oder zumindest das Thema tangieren wollten. Und genau, also wir haben auch große Sachen bewusst liegen lassen.
Das stimmt.
Wie kommen wir denn da ganz gut rein?
Eine Sache, die die letzten Wochen auch noch passiert ist, sind noch mehr Reaktionen auf das Männerwelten-Video. Und zwar haben wir uns ja da schon in den letzten beiden Folgen damit beschäftigt, deswegen nur noch ganz kurz eine ganz positive Nachricht dazu. Die Spiegeljournalistin Ann-Kathrin Müller hat nämlich auf Twitter sich geäußert, und sie schreibt, dass laut Frauenministerin Franziska Giffey hat dieses Video zu einem sofortigen Anstieg von Anrufen beim Hilfetelefon für Gewalt gegen Frauen geführt. Die Nummer wurde im Video eingeblendet. Das hatte einen großen Effekt, sagt Franziska Giffey. Und das ist ja schon mal eine sehr, sehr positive Entwicklung. Also man kann konkret messen, dass dieses Video Menschen geholfen hat.
Ja.
Und ihnen quasi konkrete, auf Englisch würde man immer sagen, Ressourcen bereitgestellt hat, um mit ihrer Situation umzugehen.
Kann man nicht auch im Deutschen Ressourcen sagen?
Ja, aber es klingt so ein bisschen amerikanisch. Das ist so das Buzzword.
Buzzword klingt sehr amerikanisch.
Very resourceful.
Hui.
Wir haben, da glaube ich, noch nicht drüber gesprochen in der Folge, darüber, dass es viel Kritik gab an dem Video aus verschiedenen Gründen, die ich alle sehr berechtigt finde. Also dass es zum Beispiel zu wenig oder keine in dem Fall Repräsentation von Transpersonen gab, Transfrauen vor allem, dass es sehr weiß war, das Video, und noch mehrere andere Sachen. Und ich glaube, ich bin bei diesen Kritikpunkten eigentlich bei sehr vielen auch sehr mitgegangen und fand das sehr berechtigt und finde das sehr berechtigt. Und gleichzeitig sieht man eben, dass dieses Video einen sehr konkreten, positiven Effekt für echte Menschen hatte. Da gab es auch mehrere Berichte, und diese Anstieg von Anrufen bei dem Telefon gegen Gewalt ist eben einer davon. Und das, muss ich auch sagen, verliere ich manchmal eben aus dem Blick, wenn man sich so sehr theoretisch mit Fragen von Repräsentation zum Beispiel beschäftigt, dass währenddessen immer noch Menschen konkret unter Gewalt zu leiden haben, und dass nicht jedes Video oder jeder Beitrag vielleicht ganz auf der Höhe der Diskussion ist, wie sie in medial geführt wird zum Beispiel oder an der Uni geführt wird, aber trotzdem kann das sehr hilfreich sein.
Ja. Und das Problem, was ich da jetzt zum Beispiel, also was ich jetzt für mich sehen würde, ist dabei, dass wenn man sich in bestimmten Bubbles bewegt, zum Beispiel jetzt auf Twitter, kann dann aber leicht der Eindruck bei dir entstehen, wenn du jetzt das Video schaust und dir dann die Rezeption des Videos bei Twitter anguckst, dass der Eindruck entsteht, dieses Video ist der letzte Müll, fügt nur Schaden zu und hat alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und dabei werden die positiven Aspekte oder die positiven Auswirkungen dieses Videos vielleicht ignoriert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dadurch ja auch dieser, zumindest in meinem Freundeskreis, immer häufiger gesagte Satz, ich habe das Gefühl, es gibt keine guten Nachrichten mehr, dass auch solche Eindrücke entstehen können. Also gerade dadurch, dass wir so eine Hyperspezialisierung von verschiedenen Disziplinen haben, die sich jederzeit äußern können im Netz zu jedem Thema, kann halt immer, und natürlich das immer berechtigte, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, das berechtigte Kritik häufig das lauteste ist, was es gibt. Dadurch kann halt dieser Eindruck entstehen, dass halt immer alles falsch und immer alles schlecht ist, obwohl der überhaupt gar nicht der Realität entspricht.
Natürlich muss man andersrum, um das gleich mal wieder zu kritisieren, was du sagst.
Go for it.
Andersrum auch aufpassen, dass nicht so einzelne gute Nachrichten dann auch wieder so hochgejubelt werden und dann als Lösung des Problems verkauft werden. Also zum Beispiel, dass dann einfach Videos in Amerika von knienden Polizisten gezeigt werden, in einer der vielen Städte, wo es Proteste gab, und dann wird das so oft in deinen Feed gespült, dass du den Eindruck hast, ja, damit, ne, ist ja auch das jetzt rum, das Problem, und alle haben sich wieder lieb, oder, und das ist dann eben der Fehler, weil erstens, wieder lieb gibt es nicht, und zweitens ist dann so eine relativ kleine positive Nachricht überstrahlt dann so sehr, dass es immer noch größere negative Nachrichten gibt, irgendwie das, was weiß ich, Trump jetzt Militär einsetzen will und so.
Aber den Unterschied würde ich nicht aufmachen, weil, also ich fand es von Anfang an mit den knienden Polizisten bescheuert, weil die positive Nachricht jetzt zu dem Männerwelten-Video, die wir hier vorgelesen haben, das ist eine real in der Welt existierende Nachricht. Hm. Dass die Polizisten sich dahin gekniet haben, war ein Symbol. Dass aber nichts mehr über das Innere, was die Polizisten denken, es gab dann ja auch, weshalb ich auch so bescheuert fand, dass sie das gemacht haben, es gab ja dann auch am nächsten Tag einfach ein Video, wo die Polizisten dann die Anweisung hatten, räumt den Platz. Und dann dieselben Polizisten, die den Tag vorher gekniet haben, haben dann wieder die Leute runtergeknüppelt, weil es halt ihr fucking Job ist, Leute von diesem Platz runterzumachen, wenn denen das jemand sagt. Und darum fand ich auch diese Geste zwar nett gemeint und hat vielleicht auch Menschen geholfen, die vollkommen den Glauben an die Polizei verloren haben, aber es war halt nicht mehr als eine Geste. Und darum finde ich ein bisschen schwierig, das zu vergleichen in dem Fall. Aber ich sehe total dein Argument. Also, dass man sich zu sehr natürlich auch nicht blenden lassen soll von Strahlkraft, von vielleicht von solchen Symbolen eher.
Und wie kommen wir jetzt wieder zur Männlichkeit?
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind hier jetzt so, dadurch, dass wir diesen Podcast machen, sind wir jetzt so ein bisschen Teil von so einem, das klingt jetzt so nach Xavier Naidoo, aber von so einem Apparat. Dadurch, dass es dieses Video gibt, haben wir eine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Gleichzeitig wurde das Video aber von einem großen Medienkonzern rausgegeben, der sich jetzt selbst nicht ändert. Unterstelle ich ihm einfach mal. Bei ProSieben laufen immer noch die gleichen sexistischen Sendungen. Es gibt immer noch die gleichen sexistischen Strukturen im Sender. Und die Tatsache, dass sie jetzt ein 15 Minuten Video da abgespielt haben, hat nichts daran geändert. Es hatte positive Effekte, die haben wir jetzt schon vorgelesen. Und wir waren jetzt, und das meine ich mit Teil des Apparats, wir waren jetzt Teil eines Reaktions- Apparats, der reflektiert hat, dass dieses Video stattgefunden hat, sich mit Pro-Contra davon auseinandergesetzt hat und jetzt wandert die Aufmerksamkeit wieder weiter. Wir haben aber versucht, auch aktiv was mitzumachen, mit dieser Reue zeigen Aktion. Ich finde, damit haben wir schon mal ein bisschen mehr gemacht, als jetzt, keine Ahnung, Spiegel Online die 3 Push-Benachrichtigungen raushaut. Aber das sei jetzt mal so dahingestellt. Aber
Schäm dich, Spiegel Online.
Nee, aber aber weißt du, was ich meine? Also wie schafft man's aus diesen ganzen Nachrichten, die da immer wieder kommen, aus diesen berechtigten Empörungen, die es gibt, wie schafft man's daraus, aktiv Aktionen zu ziehen? Und das zeigt ja, finde ich, in weiten Teilen zum Beispiel gerade Black Lives Matter. Also wie man es immer noch schafft, was ja auch gern von Medienwissenschaftlern gesagt wird, ja, die Leute heutzutage drücken ja nur noch Gefällt mir bei Facebook und gehen nicht auf die Straße, zeigt ja, dass das nicht der Fall ist. Es ist immer noch möglich, Menschen zu mobilisieren, denen Unrecht getan wird und sie dazu zu bringen, auf die Straße zu gehen. Und jetzt
oder auch andere Menschen, die wir beide zum Beispiel nicht betroffen sind, dazu zu bringen, sich zu solidarisieren.
Sich am Samstag auf einen Alex zu stellen, ja. Und das ist ja irgendwie, das ist ja was Gutes. Also vielleicht ist die Frage gerade, die ich so ein bisschen in den Raum stellen will, wie schaffen wir es als Podcast nicht Teil das, was du eben schon angesprochen hast, so relativ elitär denkenden Apparats zu sein, wo man auf Dinge reagiert, weil man weiß, es generiert Aufrufe und da denken gerade auch andere drüber nach und man kann sich dann seine Meinung bestätigt fühlen, sondern, was ja nicht ausschließt, dass wir das auch machen, aber wie schaffen wir es daraus noch was Handelndes zu ziehen?
Es gab einen Kommentar zu der Reue-Zeigen-Folge von einer Hörerin tatsächlich, die geschrieben hat, dass sie jetzt angefangen hätte, nochmal anders als vorher darüber nachzudenken, was sie eigentlich als Frau schon alles abgekriegt hat, was sie vorher total normal fand. Und dass sie auch die Folge zumindest dabei geholfen hätte, eben Sachen, die ihr passiert sind, als nicht normal und nicht okay für sich einzuordnen. Und das fand ich war ein ganz erstaunlicher Effekt, weil ich mich eben auch oft, wenn ich mich mit Leuten über den Podcast unterhalte, dann sind das oft Leute, die oft schon viel weiter sind so in feministischen Diskussionen als ich und die dann, für die das jetzt nicht aktiv was Neues ist oft, was wir erzählen. Also für die irgendwie vielleicht die Perspektive neu ist, für die irgendwie das, die das irgendwie trotzdem nochmal hören wollen, aber für die jetzt inhaltlich das keine große Offenbarung ist. Und das ist aber manchmal und auch ohne, dass uns das so zu 100% bewusst ist, für Leute wichtig sein kann, die, also zum Beispiel solche Aktionen wie Reue zeigen zu hören, hat mich nochmal neu auch zum Nachdenken gebracht, wie viel ich auch so selbstverständlich eigentlich voraussetze.
Ja.
Und wie sehr ich dann immer denke, so, ja, das wissen die Leute, das muss man nicht nochmal sagen. Aber viele Sachen, und auch das gilt wieder für Feminismus und für Rassismusdiskussionen, muss man eben immer wieder nochmal sagen, egal wie frustrierend das ist und egal, ob das jetzt super entertaining ist oder nicht, das nochmal zu sagen.
Ja. Voll. Und ich glaube, wir beide haben ja auch untereinander fast das gleiche Problem, dass wir ja auch manchmal vergessen, Dinge noch mal näher zu erläutern, weil wir wissen, wir sitzen hier gerade zu zweit und es ist ein Gespräch, wo uns schon auch bewusst ist, dass ein Mikro dabei läuft und dass uns noch andere hören, aber das Gespräch an sich findet erstmal zwischen uns beiden statt und der Austausch findet auch zwischen uns beiden statt. Und ihr seid vielleicht so die unbekannte dritte Person, die hier noch so mit im Raum steht, aber eure Argumente denken wir nicht die ganze Zeit mit und eure Reaktionen kennen wir auch noch nicht so gut. Und darum schreiben wir und sagen wir euch ja auch so oft, dass ihr uns Kommentare schreiben sollt, damit wir die Chance haben, auch diese Argumente mitzudenken und nicht nur auf unsere eigenen einzugehen. Und das kann auch uns total dabei helfen, zu gucken, bei welchen Themen wir vielleicht auch nochmal ein paar Schritte zurückgehen können. Weil ich glaube, auch das ist was, was man nicht vergessen sollte. Wir haben zwar das Ziel, mit dem Podcast, und darum haben wir den ja auch irgendwie so mit gegründet, uns vorwärts zu bewegen, zu gucken, was man neu denken kann, was man progressiv denken kann, dabei aber nicht zu vergessen, wo geht's denn überhaupt los, wo fangen andere Menschen gerade an, und die Menschen wollen wir natürlich auch alle gern begleiten. Und ich habe letztens zum Beispiel erst wieder eine Diskussion darüber geführt, warum es doof ist, einer Frau hinterher zu pfeifen mit jemandem. Und das...
Was ist Pro oder Contra?
Leck mich, Ansgar. Ich war neuerdings Contra. Und, aber auch das hat, ehrlich gesagt... Nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Doch, es hat Spaß gemacht. Weil ich gemerkt habe, ich habe eine Entwicklung durchlaufen. Ich kann jetzt hier gerade, ich habe starke Argumente dafür, warum man das nicht machen sollte. Und ich habe es geschafft, mein Gegenüber von meiner Position zu überzeugen. Das heißt nicht, dass wir in allem Recht haben, was wir hier sagen. Aber dass es doch zumindest ein bisschen so Hand und Fuß hat. Und dass es auch die Chance hat, vielleicht noch mehr Menschen davon zu überzeugen.
Ja.
Und nachdem wir uns jetzt 20 Minuten lang einen auf unserem Podcast runtergeholt haben, könntest du ja mal erzählen, was Joanne K. Rowling eigentlich gerade so treibt.
Oh, ja, das ist das nächste Ding. Joanne K. Rowling kennt man vielleicht.
Das ist mein neuer Lieblingssatz. Joanne K. Rowling kennt man vielleicht
von ihrem Buch Der zauberhafte Harald und das ist schon ein paar Jahre alt.
Die Bibel. Von Joanne K. Rowling.
Genau, sie hat unter anderem die Bibel und Krieg und Frieden geschrieben.
Emil und die Detektive.
Auch das und True Detective.
Ja.
Das war alles
Joanne K. Rowling. Aber da war sie Co-Writer.
Da war sie Hauptdarstellerin. Und sie hat sich, also es läuft schon seit einer ganzen Weile eine ziemlich groß geführte Diskussion um ihr Verhältnis zu Transpersonen. Sie hat, das hat angefangen damit, dass sie eine Aktivistin auf Twitter unterstützt hat, die sich eher kritisch gegenüber der Transbewegung positioniert hat. Und jetzt inzwischen läuft es eben, wie gesagt, schon eine ganze Weile. Und sie hat sich jetzt neulich wieder in einem Tweet darüber geäußert, mit dem Argument, dass wenn man jetzt das biologische Geschlecht komplett ablehnen würde oder verleugnen würde, dann würde man ja die biologische Geschlechtsidentität von Frauen in Frage stellen, dann würde man auch gleichgeschlechtliche Anziehung in Frage stellen, weil wenn es kein Geschlecht gibt, dann gibt es ja auch keine gleichgeschlechtliche Anziehung. Und jetzt obendrauf, weil das wieder für große Debatten gesorgt hat, hat sie auch noch einen langen Essay veröffentlicht.
Kannst du das kurz nochmal in einfacheren Worten erklären, weil wir jetzt gerade propagiert haben, dass wir nicht immer nur so abgehoben klingen wollen. Also sie hat im Kern geschrieben, dass wenn man praktisch das, also jetzt als Beispiel so das weibliche Geschlecht sagt, bin ich nicht, sondern ich identifiziere mich mit dem männlichen Geschlecht, dass das eine Ablehnung von Weiblichkeit ist?
Das ist eins ihrer Argumente, ja. Also so, ich glaube, wie sie das, so wie sie argumentiert, klingt es eben so, dass sie sehr dringend an einer biologischen Definition von Geschlecht festhalten will. Und das ist ja nun, der Queer-Feminismus hat das schon lange auch, die Argumentation, dass man eben Geschlecht nicht nur als biologische Definition denken darf, sondern dass es einen Unterschied gibt zwischen biologischem und sozialem Geschlecht. Das ist dann so, Judith Butler vor allem ist die Vordenkerin, dass es eben Sex und Gender gibt, also Sex als das biologische Geschlecht und Gender als das soziale Geschlecht. Und dass man das nicht einfach, also dass man nicht, wenn ein Kind geboren wird und das hat eben die männlichen oder weiblichen Geschlechtsorgane, dass es dann nicht quasi schon ab dieser Sekunde vorbestimmt wird, du wirst jetzt ein Mann auch im sozialen Sinne.
Und warum nicht?
Weil eben das sehr viel, und darüber haben wir auch schon einige Podcast-Folgen gemacht, wo wir das so ein bisschen versucht haben aufzudröseln, wie das mit Männlichkeit läuft, weil das sehr viel an Erziehung hängt. Was für Erwartungen hat man, was für Verhaltensweisen werden belohnt und welche nicht, wie erzieht man Kindern in so Gruppen? Also sagt man dann Kindern, Jungs immer schon mit 4, dass sie nicht weinen sollen und Mädchen, dass sie mit Puppen spielen sollen? Diese ganzen Sachen, die man dann jetzt noch beliebig komplexere Beispiele finden könnte, das ist dann eben das soziale Geschlecht. Und die Kritik von Rowling daran besteht unter anderem darin, dass sie sagt, es gibt jetzt eben das biologische Geschlecht, Frauen zum Beispiel vor allem, und es gibt extra Safe Spaces für Frauen. Und die will sie eben aus der Befürchtung, dass sonst Männer, die nur vorgeben, trans zu sein, da eindringen könnten, will sie die streng auf biologische Frauen beschränkt wissen oder erst dann nach so der ganzen auch körperlichen Transitionsphase auch für Transfrauen öffnen. Und dafür kriegt sie sehr viel Kritik.
Aber macht das nicht ein Problem? Also ist das ein Problem, was da ist? Weil ich dachte, deswegen gab es doch die ganze Debatte um All-Gender-Toiletten. Also dass es dann halt Männer-Toiletten, Frauen-Toiletten und All-Gender gibt, wo dann jeder Mensch hingehen kann, wie er sich lustig fühlt. Und das würde doch das Problem eigentlich schon ausschließen, oder?
Ja, aber also so, das ist natürlich, also das gibt es ja noch nicht flächendeckend.
Ja.
Also es gibt eben, was weiß ich, Umkleidekabinen in dem binären Geschlechtersystem. Und wenn du dich als Transperson, als Transfrau zum Beispiel, als Frau fühlst und dann in die Umkleidekabine geht, dann steht da quasi J.K. Rowling und sagt, nein, du hast einen Penis, du darfst hier nicht rein.
Ja.
So. Und das ist natürlich deswegen ein Problem.
Wenn Dobby kommt und Dobby sagt, Dobby will eine Socke, sagt sie ja. Und wenn Dobby sagt, Dobby will hier auf Klo, dann sagt sie, ne. Also, ich sitze auf diesem Witz, seit du J.K. Rowling gesagt hast. Ich musste den aus meinem
nachdem System du kurz, spülen. Nachdem du kurz überlegt hast, ja. Wer sie nochmal ist, ist dir direkt Dobby eingefallen.
Ja.
Ja, also, und das ist natürlich deswegen ein Problem, weil das Transmenschen nicht ernst nimmt. Also wenn du wenn du dich als Transperson outest, dann hast du ich will auch nicht für Transpersonen sprechen jetzt, aber nach allem, was ich weiß und gelesen habe und aus Gesprächen weiß, hast du schon so ein massives Problem mit Diskriminierung, dass du nicht on top auch noch quasi aus dem feministischen Lager, was ja tatsächlich da sehr viel offener ist als so das konservativere Lager, also das eher linke feministische Spektrum, dass wenn da jetzt die Kritik kommt, dass irgendwie du ja aber immer noch keine richtige Frau ist und so, also das braucht man halt auch nicht auch noch dazu. Und du machst es ja, also so, man outet sich ja nicht als trans aus so einem aus so einer Laune heraus, weil man gerade Bock hat. Und man kriegt auch zu viel, also es ist auch ja nicht leicht, sich zu outen mit sowas. Das ist kein leichter Prozess, den man einfach mal so lässig bei einem Bier irgendwie sich überlegt und dann ist das so und dann denkt man sich, jetzt gehe ich mal einfach in die Frauenumkleide rein und guck dann, was da so los ist. Also das ist ja, selbst wenn jetzt irgendwie Beispiele gäbe von Leuten, die das ausnutzen, stellt das ja trotzdem alle Transpersonen unter Generalverdacht.
Ja.
Und sorgt überhaupt nicht dafür, dass es normaler wird, trans zu sein. Oder einfacher wird, sondern das ist eben, macht es ja nur schwieriger, wenn jemand auch noch mit so einer riesigen Plattform wie J.K. Rowling dann immer sagt so, ja, aber ich kenne zwar Transpersonen, die finde ich auch ganz toll, aber irgendwie, naja, also so Frauen sind es halt trotzdem nicht zum Beispiel oder Männer sind es halt trotzdem nicht so richtig, richtig. Und das ist so ein bisschen,
Es ist vielleicht ähnlich wie, wenn man über schärfere Gesetze, wenn es um die Verfolgung von Vergewaltigungen geht, da gab es ja auch immer wieder Fälle, die medial groß öffentlich gemacht wurden, wo Frauen Männer unberechtigt angeklagt haben, beziehungsweise sich Vergewaltigungen ausgedacht haben. Und das wurde dann auch, so Einzelfälle wurden dann hochgehalten dagegen, dass diese ganze Gesetzgebung Quark ist und dabei aber ignoriert haben, dass es überhaupt gar nicht so ein großes Problem ist, wie es vielleicht dargestellt wird. Und dass man da auch immer nochmal schaut, wie groß ist eigentlich das Problem, was ich gerade verhandle und welches Problem ist gerade das größere? Also ist die Tatsache, dass Frauen fälschlicherweise Männer der Vergewaltigung bezichtigen, ist dieses Problem so exponentiell größer wie die Tatsache, dass eine große Zahl, die ich leider gerade nicht nennen kann, von Frauen in Deutschland jedes Jahr faktisch vergewaltigt werden. Und das soll natürlich trotzdem, finde ich auch, immer noch nicht ausschließen, dass es auch diese Gegenargumente gibt und dass auch J.K. Rowling so eine Argumente äußern darf. Ich finde es natürlich schade, wenn jemand mit irgendwie, weiß ich nicht, wie viel Millionen Twitter-Followern und einem gewissen Maß an Einfluss sich dazu entschließt, diesen Weg der Argumentation zu gehen. Dann kann man das kacke finden. Aber ja, die Frage ist vielleicht einfach immer, wohin will man hier eigentlich und welche Gruppe kritisiert man hier gerade und braucht's das wirklich?
Also ich habe auch eigentlich bisher nie verstanden, warum sich Rowling, die sich ja auch in ihren Büchern, by the way, für trans nicht interessiert, bisher so, warum die jetzt plötzlich so sehr auf dieses Thema aufspringt. Denn es ist nicht also es ist ein wichtiges Thema, aber ich hatte eben keine Idee, warum sie jetzt sich davon so betroffen fühlt, dass sie eben ihre riesige Twitter-Plattform nutzt, um sich darüber zu äußern und auch wiederholt zu äußern. In dem Essay, den sie jetzt veröffentlicht hat auf ihrer Homepage, um das alles einzuordnen, schreibt sie auch sehr viel offener, als sie das vorher gemacht hat, darüber, dass sie eine, also dass in ihrer ersten, ihre erste Ehe von häuslicher Gewalt geprägt war. Und dass sie eben die Erfahrung gemacht hat, dass geschützte Räume für Frauen essentiell wichtig sind. Und dass sie deswegen eben, schreibt sie, mit Sorge betrachtet, dass jetzt quasi, so wie sie das darstellt, quasi da die Türen aufgemacht werden für alle Männer, die wollen, die in diese Räume rein wollen. Und außerdem sagt sie, dass gerade unter anderem auch durch die Incel-Bewegung, über die wir schon gesprochen haben, ein Klima der Misogynie herrschen würde, der Frauenfeindlichkeit, das so dominant ist in ihrer Darstellung, dass sich junge Frauen zu einer Geschlechtsumwandlung entschließen, einfach weil das ihnen einfacher vorkommt. Und daran sind mehrere Sachen.
Also dass Frauen einfach dann beschließen, ich werde jetzt Mann, weil dann werde ich nicht mehr so viel diskriminiert.
Genau. Und daran finde ich mehrere Sachen sehr schwierig. Also erstens habe ich natürlich größten Respekt davor, dass sie das thematisiert, dass sie häusliche Gewalt thematisiert. Ich weiß nur nicht, wie dann der Schritt kommt, dass jetzt dass quasi das Bild, gegen das sie argumentiert, plötzlich Transpersonen sind. Also dass das so aneinandergerückt ist, verstehe ich noch nicht so ganz, weil man könnte sich ja auch...
Es ist so ein sehr großer Schritt über die gesamte Männerwelt, die nicht trans ist und häusliche Gewalt und etc. ausübt. Da geht sie so einen sehr großen Schritt rüber.
Genau, das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist die Vorstellung, dass du als Transmann nicht diskriminiert wirst. Das ist einfach Quatsch.
Ja.
Also, dass das irgendwie jetzt so als der easy way out dargestellt wird aus Misogynie. Und das finde ich einfach auch, also kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen, warum das jetzt hier quasi so dann der Zauberspruch sein soll, mit dem man dann plötzlich diskriminierungsfrei ist. Das ist ja ein völlig verzerrtes Bild von der Trans-Identität. So.
Ich hatte noch ein kleines Bit, über das ich gerne noch reden wollte, und zwar Lana Del Rey.
Hello. Singst du was von ihr als Einleitung?
Ich dachte,
falls es jemand nicht kennt, so wie Joanne K. Rowling, kannten auch viele unserer Hörerinnen und Hörer nicht.
Ich bin ein kleines bisschen aufgeregt gerade. Ich trinke jetzt noch einen Schluck Wasser und dann singe ich Born to Die von Lana Del Rey.
Bleibt auf jeden Fall dran.
Sie hat bei Instagram, also da habe ich es zumindest gesehen, hat sie geschrieben, eine Art Essay, offenen Brief an ihre Fans, wo sie gesagt hat, also auch da gab es mehrere Versionen von, aber in der ersten hat sie halt geschrieben, dass wir jetzt gerade in unseren Charts Sängerinnen haben wie Nicki Minaj, wie Rihanna, wie Beyoncé, die POC sind, die sich als starke Frauen darstellen, die offen ihre Sexualität zelebrieren, und die Tatsache, dass sie eine Menge Sex haben und einfach so und sich halt einfach als, ja, als Powerfrauen, um dieses furchtbare Wort mal zu bedienen, so als Symbole sehr präsent sind in der Musik, und dass sie findet, dass jetzt es langsam an der Zeit ist, dass sie, also Lana Del Rey, nicht mehr angefeindet wird für ihre Musik, wo sie, wo es überwiegend um Trauer geht, um in Anführungsstrichen schwache Frauen, die von ihren Partnern misshandelt werden, die in Beziehungen irgendwie schwächer sind und so weiter. Ich fand's cool.
Die Kritik daran war ja auch wieder, dass auch sie eben gesagt hat, also dass man diesen Text auch so lesen könnte, dass sie sagt, nur ich werde angegriffen und die anderen werden alle nicht angegriffen. Und die Beispiele von Sängerinnen, die nicht angegriffen werden, nach ihrer Ansicht, sind ja, wie du gesagt hast, alle POC. Und die haben natürlich eine ganz andere Art von Angriff
ja.
als Lana Del Rey, als weiße Sängerin. Und zum anderen, also so, sie schreibt ja, sie verklärt nicht Abuse, also Missbrauch oder häusliche Gewalt, sondern sie ist einfach, ich glaube, sie schreibt, sie ist eine glamouröse Person und sie macht das nicht glamourös, sondern sie singt einfach glamourös darüber, weil sie so glamourös ist.
Ja.
Und das ist natürlich ein bisschen eine, also das ist eine Haltung, auf die man sich ja oft zurückzieht, wenn man Kunst macht oder wenn man Satire macht oder so, dass man dann immer sagt so, naja, ich bin eben Satirikerin und wenn ich was behandle, dann behandle ich das automatisch satirisch. Oder ich bin eben, weiß nicht, ich bin eben zynisch und alles, was ich behandle, wird zynisch. Das ist dann so die Harald Schmidt-Einstellung. Dann darf ich das, weil das meine Kunstfigur ist. Und das ist natürlich, natürlich darf man das. Offensichtlich darf man das. Das ist erlaubt, klar. Aber trotzdem muss man sich halt der Kritik stellen. Und wenn jetzt das Leute nicht richtig finden, glamourös über irgendwie so häusliche Gewalt zu singen, dann hindert das ja Lana Del Rey nicht daran, das trotzdem zu machen. Aber nee, trotzdem gibt es Leute, die sagen, dass es falsch ist.
Na klar, aber das ist ja jetzt wieder so ein sehr kleiner Ausschnitt einer sehr spezifischen Kritik, die man an ihrer Kunst üben kann. Viel spannender fand ich dabei eigentlich, dass es für mich nochmal sehr schön dargestellt hat, was sie mit ihrem künstlerischen Schaffen will. Und da habe ich mich auch sehr daran erinnert gefühlt über einen Essay, über den wir hier auch im Podcast gesprochen haben, über Radical Softness von
Lisa Krusche.
Von Lisa Krusche. Herzlichen Glückwunsch zur Nominierung zum Bachmann-Preis an dieser Stelle. Genau, da habe ich mich sehr dran erinnert gefühlt, weil auch Lana Del Rey es ja in diesem ganzen Glamour auch schafft, Radical Softness zu verbinden mit ihrem ganzen Glamour und sie ist größer als die Welt und sieht krass aus und sitzt auf einem Thron und hat eine Krone auf. Also wenn ihr mal so ein Musikvideo gesehen habt. Und das fand ich immer total cool und fand ich auch als Message spannend. Ja, natürlich deckt es nicht ab, wie jede Frau sein muss, aber es deckt natürlich einen gewissen Bereich ab, der, finde ich, doch irgendwie auch so verhandelt werden kann.
Aber ist nicht so die Softness einfach, die Frau ist soft und der Mann ist hart? Also so, wenn sie dann sich irgendwie, wenn wir jetzt von ihren Videos sprechen, ich glaube in Blue Jeans ist das, wo sie dann so immer so dekorativ darlegt und dann sind da irgendwie so Muskeltypen mit so Tattoos und die dann irgendwie mit so, ich glaube so mit Krokodilen oder sowas quasi so optisch verglichen werden. Und also das ist doch nicht Radical Softness für alle, sondern das ist Weiblichkeit als Softness.
Ich glaube, da geht es doch vor allem einfach um eine Spiegelung. Also da geht es ja nun mal, sie beschreibt ja auch sehr spezifische und auch sehr persönliche Beziehungsszenarien, die sie erlebt hat. Und die zu leugnen, dass die existieren, ist ja auch, hilft ja auch keinem. Und dadurch, dass sie die beschreibt, schafft sie einen Raum, wo man sich damit auseinandersetzt, mit dem Gefühl von Schwäche in der Beziehung, mit dem Gefühl von irgendwie unter so einem komischen Muskelberg begraben zu sein, der eingeölt ist. Und
das ja, findest du ja auch ganz geil so, oder?
Ja, aber auch das gibt's ja. Also
ja, aber also trotzdem kann man ihr dann, wenn sie das auch ja immer wieder sagt und immer wieder betont dieses Bild, irgendwo muss man dann ja trennen zwischen ihrem Leben und ihrer Kunst, weil du kannst mir auch nicht sagen, dass das jetzt einfach eine 1:1 eine Übersetzung ist davon, was sie erlebt und was ja natürlich auch komplett ihre Privatsache ist und dem, was sie dann in ihre Songtexte schreibt, was dann eben keine Privatsache mehr ist und wo sie dann also wo man dann einfach ja aus einer feministischen Perspektive zum Beispiel sagen kann, hey, das ist ein Frauenbild, was hier, und auch hier haben wir es ja wieder mit einer extrem großen Plattform zu tun, die Lana Del Rey hat. Wenn da jetzt permanent so dieses Bild vermittelt wird, irgendwie die Frau ist so in einem, ist in irgendwelchen weißen Kleidern und läuft so ätherisch und suizidal, aber auch zu müde dafür. Also um das mal ganz, ganz, ganz salopp auszudrücken. Also so, nein, also nur
aber,
also
so,
darum und wenn dann kann man ja schon mal sagen, hey, guck mal, es gibt noch ein anderes Frauenbild.
Genau. Das. Und das war ihr Post. Hört euch Rihanna an, hört euch Beyoncé an, hört euch Nicki Minaj an. Da gibt es sehr prominent auf Platz 1 der Charts in allen Ländern gibt es ein anderes Frauenbild.
Nein, 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 aber das ist nicht ihr Post. Sie sagt nicht, dann hört doch was anderes, sondern sie sagt, hört auf mich zu kritisieren.
Ja, weil, nee, das stimmt einfach. Also sie hat auch, das könnt ihr euch nochmal nachgucken.
Der Lana-Krieg.
Der Lana-Krieg.
Männerkitsch zerbricht.
Ja.
Nee, wer kriegt den Hund?
Nee, aber sie hat ja im Kern wirklich genau das gesagt, dass halt diese Themen von starken Frauen etc. bei diesen anderen Künstlerinnen verhandelt werden. Und dass sie halt nicht die Einzige ist, die Musik macht, die sich mit Weiblichkeit auseinandersetzt und darum jede Frau in den USA nur Lana hört und darum weich und, wie du sagst, zu faul sich umzubringen wird.
Das klingt jetzt sehr viel zynischer, als ich es meinte, sondern ich wollte nur ein bisschen jetzt überspitzen, was das für ein Bild ist. Was ja. Also so natürlich kann man jetzt auch, wenn wir jetzt so komplett in ihr Werk reinstürzen wollen, kann man natürlich auch immer sagen, es gibt ja auch noch andere, irgendwie so das Video zu High by the Beach, wo sie die, wo sie sehr aktiv und überhaupt nicht müde ist und Paparazzis vom Himmel ballert.
Mit einer Bazooka.
Mit einer riesigen, so glitzernden Bazooka. ich sehe das alles und das ist auch alles nicht so zynisch gemeint, wie ich es gesagt habe. Aber trotzdem wird es kritische Auseinandersetzungen damit geben.
Ja.
Und es wird Vergleiche geben, dass andere Sängerinnen, Sänger, alle ein progressiveres Frauenbild haben als sie.
Ja, dann kann ich ja nochmal Clara vielleicht sagen, was mir an dem Post gefallen hat. Nämlich
die Schriftart.
Die Schriftart. Das ist außer, als sei es auf einer Schreibmaschine geschrieben worden. Nein, dass sie klar sagt, was sie mit ihrer Musik will. Und welche Art von Botschaft sie damit auch senden will. Und warum diese Botschaft auch relevant ist, die zu senden. Und das finde ich cool und dafür mag ich sie. Und dafür mag ich auch ihre Kunst.
Das stimmt. Ich meine, ich höre es ja auch gerne.
Ja. Wir haben noch unsere Rubrik am Start, die ihr schon viel zu lang vermisst habt, die jetzt aber wieder hier ist.
Tada!
Männlichkeit der Woche!
Möchtest du anfangen oder so ich?
Ich hab dir schon gesagt, was meine Sache ist.
Ich fange an. Meine Männlichkeit der Woche ist, sich nach dem Essen so zurücklehnen und so zu machen und sich vielleicht noch so in irgendeiner Form den Bauch anfassen. Entweder reiben oder so anklatschen und so. So als hätte das ganze Essen, was man gerade in sich reingeschaufelt hat, männlich, als hätte es so die ganze Luft aus dem Körper rausgedrückt und die rülpst dann so aus dem Mund raus.
Und deswegen kann man jetzt unmöglich abspülen.
Genau. Weil da ist einfach keine Energie mehr.
Man muss jetzt Fernsehen.
Ja. Man schafft es gerade so noch, sich mit diesem Rest-Röps-Antrieb auf die Couch zu bewegen.
Und Sportschau zu gucken.
Und ein Bierchen zu trinken. Das ist meine Männlichkeit der Woche.
Ja, sehr gut. Meine Männlichkeit der Woche ist eigentlich schon länger als eine Woche her, aber auch wegen allem liegen geblieben. Und das ist eine Challenge auf Twitter. Ist auch eine sehr Twitter-lastige Sendung heute. Und wenn ihr das googeln wollt, dann ist es...
Tut's einfach nicht.
Max ist dagegen. Das heißt Shampoo Bottle Challenge. Und das war innerhalb der Corona-Krise ist es dann...
Allein schon, wenn eine Challenge Bartutensilien mit drin hat, sollte man einfach einen ganz großen,
ja,
wenn ihr so Klobürsten-Challenge, einfach nicht, nix mit zu tun haben.
Es ist aber auch immer noch ein harmloser Name für diese Challenge, weil das innerhalb der Corona-Krise entstanden ist und da haben Männer sich in Boxershorts fotografiert, wie sie eine Shampooflasche auf ihren Penis gestellt haben. Und ich glaube, dass...
Also auf ihre Erektion in der Unterhose, ja, wo sie dann... Okay.
Genau. Das war die Challenge. Es gab sehr viele Leute, die da mitgemacht haben. Es hat auch getrendet und so. Und das... also was ist...
Haben da auch Promis mitgemacht?
Ich glaube, nein.
So... Russell Crowe.
Shia LaBeouf.
Shia LaBeouf, genau. So die most random Schauspieler, die mir gerade so einfallen.
Ja, die auch ein bisschen so Anschub brauchen gerade.
Ja.
Hätte ich nicht
mal bekommen. Meinst du mit Anschub eine Erektion?
Die Shampoo-Flasche. Ja. Ja.
Frage, gab es auch welche, die es sich leicht gemacht haben? Es gibt doch in Hotels, gibt es auch so Shampoo-Pröbchen.
Ach so.
Die sind ja deutlich kleiner und leichter vielleicht auch zu balancieren.
Ich habe jetzt keine große Studie dazu durchgeführt.
Du hast dir das nicht zugeben. So richtig durchgeschaut.
Okay. Ich habe mir das schon durchgeschaut, aber nicht in der Ummaß, dass ich eine keine repräsentative Stichprobe, sagen wir mal.
Mhm. Stichprobe ist auch ein tolles Wort in dem Zusammenhang.
Oh, Peniswitz. Oh yeah. Aber wahrscheinlich ja.
Mhm.
Oder ja.
Das
oder
könnt ihr in eurer Freizeit nochmal nachschauen und uns, genau, dann
und
schicken.
Und dann schickt Max gerne Screenshots davon.
Ich freue mich sehr. Und schaut euch doch nochmal den... Fuck, ich muss husten. Post von Lana Del Rey an, den wir gerade besprochen haben. Vielleicht auch die Debatte jetzt um die Posts von Joanne K. Rowling. Und bitte schreibt uns Kommentare.
Und vor allem aber, also so, das ist eine Erinnerung an uns so sehr wie an euch, dass natürlich die Black Lives Matter Bewegung nicht in 2 Wochen, wenn es keine großen Abschnitte mehr darüber in der Tagesschau gibt, dass die dann nicht vorbei ist.
Ganz genau. Wir sind schon deutlich über die Zeit, aber trotzdem müssen wir noch ganz kurz eine Kleinigkeit ansprechen. Und zwar, das ist das fabelhafte Thema Geld. Geld haben ja wir Studierenden bekanntlich nie, aber wir wollen trotzdem mal kurz mit euch drüber reden. Und zwar, wir machen aktuell einfach ein gewisses Minusgeschäft, dadurch, dass wir ja bei Podigy einen monatlichen Beitrag zahlen. Das ist auch okay, wir sind jetzt dadurch nicht arm, aber es ist natürlich schade und es finden ja auch aktuell keine Live-Veranstaltungen statt wegen der Pandemie. Wir haben uns jetzt überlegt, dass wir auch gern an euch die Frage stellen würden, was Konzepte wären, mit denen ihr Männerkitsch unterstützen könnt, von denen ihr aber auch was habt, die ihr euch vorstellen könntet. Würdet ihr euch zum Beispiel wünschen, dass wir neben unseren Live-Auftritten in Leipzig, die jetzt gerade pausiert sind, aber hoffentlich bald wieder stattfinden, dass wir auch in Berlin auftreten?
Wir könnten auch einen Patreon-Account einrichten, wo ihr uns regelmäßig oder einmalig unterstützen könnt mit einer kleinen Summe.
Patreon ist eine US-Website, die sich halt so zum Ziel gesetzt hat, es Menschen leicht zu machen, Künstlerinnen und Künstler monatlich zu unterstützen. Wenn ihr von der Seite nicht viel haltet, dann schreibt uns das auch. Dann könnten wir auch zum Beispiel so ganz flach ein Spendenkonto einrichten. Oder aber ihr schreibt uns alle, dass ihr unbedingt Männerkitsch-T-Shirts braucht und wir jetzt einen Merch-Store gründen sollen, wo wir dann T-Shirts mit Dübel drauf drucken. Genau. Gebt uns da doch einfach mal Feedback und wir freuen uns, dass ihr so lange zugehört habt und wünschen euch noch ein schönes Restwochenende.
Bis bald.
Ciao.